Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Deutsche Filmpreis, die Lola, ist gestern in Berlin vergeben worden. Die Deutsche Filmakademie zeichnet damit die besten deutschen Filme des vergangenen Jahres aus. Und welche das sind, darüber sprechen wir gleich. Außerdem über den Soziologen Edgar Morin, der im Alter von 104 Jahren gestorben ist. Und über das, was sich die AfD in Mecklenburg-Vorpommern zum Thema Architektur wünscht. Im heute verabschiedeten Wahlprogramm fordert sie einen architektonischen Heimatstil. Was das sein könnte, frage ich den Präsidenten der Architektenkammer in Mecklenburg-Vorpommern, Christoph Mein. Der 76. Deutsche Filmpreis war es, der gestern Abend vergeben wurde, trotz einer technischen Panne, die die Gala zeitweise unterbrach. Die Filmbranche schien ziemlich guter Laune zu sein. Vielleicht liegt das ja auch an der gerade von der Bundesregierung beschlossenen Investitionsverpflichtung für Streamingdienste, die mehr Geld in die deutsche Filmlandschaft bringen soll. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat gestern Abend den Hauptpreis vergeben.
Die Lola in Gold geht an die Produzentinnen und Produzenten von In die Sonne schauen.
Großer Tusch für In die Sonne schauen. Insgesamt 10 Preise bekam der Film, der vielleicht etwas überraschend zum großen Abräumer des Abends wurde. Unser Filmkritiker Patrick Welinski hat sich das angesehen. Patrick, war das für dich überraschend, diese Dominanz von Mascha Schilinskis In die Sonne schauen?
Die Dominanz vielleicht, aber es ist schon sehr verdient. Es war ja einer der großen Überraschungsfilme des letzten Kinojahres, also erst Premiere im Wettbewerb von Cannes, dort den Preis der Jury gewonnen und dann fast 400.000 Zuschauer im Kino für einen ja wirklich herausfordernden Film, der ja komplett auf einem Vierseithof in der Altmark spielt und dort Schicksale von 4 Generationen von Frauen zusammenbringt und damit auch die Gewaltgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert spiegelt. Der Film ist ja an sich wirklich wie ein Wurf, erstmal eine Handschrift einer Regisseurin, aber auch ein kollektiver Akt aller Gewerke, Kamera, Ausstattung, Schauspiel. Alle haben daran gearbeitet, diese Visionen aus Erinnerungen, aus Gespenstern der Zeitgeschichte sehr glaubwürdig zusammenzubringen. Und für mich steht dieser Film jetzt wirklich in einer Reihe mit Volker Schlöndorffs Blechtrommel oder Michael Haneke's Das weiße Band. Also mit Filmen, die deutsche Geschichte wie einen dunklen Abdruck sichtbar machen. Und deshalb ja, diese 10 Lolas, das ist viel, aber sehr verdient.
Ja, starker Film. Ich habe gestern Abend auch reingeguckt in die Verleihung. Da habe ich gefühlt 3 Dutzend Mal gehört, das war ein starker Jahrgang, der hier jetzt die Preise bekommt. Was würdest du sagen nach dem gestrigen Abend? Wo steht der deutsche Film?
Ja, ich bin etwas zwiegespalten, weil man muss erstmal sagen, es gibt den deutschen Film international gerade wirklich in einer großen Bandbreite zu sehen. Eine kleine Renaissance hat da stattgefunden, gerade erst in Cannes, dann der Goldene Bär für Ika Çatak's Gelbe Briefe. Der Film wurde auch mit der Silbernen Lola gestern ausgezeichnet. Also international wird der Film diskutiert, zu Hause auch. Ich finde aber, dass bei diesen Preisen der Filmakademie diese Breite nicht abgebildet wird. Also es gab keine Nominierung für Christian Petzolds Miroir Numéro 3, Julian Radlmayers Sehnsucht in Sangerhausen oder ein Film wie Der Fleck von Willy Hans. Das waren Werke, die international enorm besprochen worden sind, die dort auch gehypt worden sind. Das spielte jetzt quasi das jüngere, wildere Kino, das spielte bei der Akademie keine Rolle. Das ist schade, weil die Breite eben nicht abgebildet wird. Da gibt es viel mehr Genre, viel mehr Grenzformen zwischen Dokumentarfilm und Fiktion, womit sich das deutsche Kino gerade einen Namen macht. Das hat mir schon gefehlt. Also keine echte Standortbestimmung gestern, eher so die Würdigung von 2, 3 Leuchtturmprojekten.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer haben wir gerade schon gehört. Der war da. Die Filmbranche hat sich ja doch häufig kritisch zu ihm geäußert. Die Debatte um die Berlinale und deren Leiterin Trisha Tuttle zum Beispiel, die Weimer, ja sagen wir mal, nicht gestützt hat. Das zähe Ringen um die Investitionsverpflichtung, die Weimer eigentlich gar nicht wollte. Wie politisch war der Abend?
Ja, nicht so politisch, wie ich angenommen habe, wenn ich ehrlich bin. Also es gab Seitenhiebe des wirklich sehr charmanten Moderators Christian Friedel, auch übrigens zur Berlinale-Debatte. Dann trat die Berlinale-Leiterin Trisha Tuttle auf, verkündete den Sieger für die beste Regie. Dann gab es Standing Ovations für sie. Es hatte schon Signalwirkung, aber der politischste Moment, der kam von einem Produzenten, von Ingo Vlies, das ist der Produzent von Gelbe Briefe, dem Berlinale-Gewinner. Und er hat seinen Auftritt auf der Bühne genutzt, um Klartext zu sprechen. Er sagte sinngemäß sowas wie, er sei stolz, in einem Land zu arbeiten, in dem man neben dem Kulturstaatsminister stehen kann und ihm zugleichzeitig sagen kann, wie befremdlich er es findet, wie er mit der Berlinale umgegangen ist, bei dem Buchhandlungspreis auch. Er hat dann noch Hannah Arendt zitiert und daran erinnert, dass wir alle zusammen für die Freiheit der Kunst einstehen müssen, vor allem die deutsche deutsche Filmbranche, die wirklich noch unter luxuriösen Bedingungen arbeitet. Das waren sehr deutliche Worte, auch direkt an den Kulturstaatsminister gerichtet. Aber sie blieben dann doch ehrlich gesagt die Ausnahme gestern Abend.
Der Preis für die beste Darstellerin ging an eine Ikone des deutschen Films, die 85-jährige Senta Berger. Die war erstaunlicherweise noch nie nominiert für den Deutschen Filmpreis. Wie kommt es denn dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Es zeigt das, was mir Christian Petzold, der Regisseur, einmal gesagt hat. Das deutsche Kino hat Stars, aber keinen Himmel. Und Senta Berger ist so ein Beispiel dafür, dass das deutsche Kino mit ihr nichts etwas anfangen konnte in den letzten Jahrzehnten. Sie war ja eher eine Fernsehschauspielerin. In Frankreich wäre etwas kaum denkbar. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, die sind zentrale Figuren für die Filmproduktion. Und deshalb war das auch gestern für mich der emotionalste Moment des Abends. Da stand sie mit 85 Jahren auf der Bühne. Eine Frau, die eine bestimmte Spielart des deutschsprachigen Kinos verkörpert wie kaum eine andere. Gestern war sie einfach die Königin des Abends und auch sehr, sehr verdient.
Ein anderer war auch König des Abends, könnte man sagen, Wim Wenders nämlich, der mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. Da gab es allerdings eine leichte Eintrübung, kann man sagen. Vor der Verleihung hatte Nastassja Kinski, die Schauspielerin, ihn kritisiert, weil er sich weigert, eine Nacktszene mit ihr als 13-Jährige rauszuschneiden aus dem Film Falsche Bewegung. Darüber hat er gesprochen gestern Abend.
Ja, und ich fand das anerkennenswert, dass er das Thema von sich aus angesprochen hat. Das war nicht selbstverständlich. Er hat von seiner Ohnmacht gesprochen, dass er nicht weiß, wie er umgehen soll mit der Frage, soll er diese Szene nachträglich kürzen oder nicht. Da muss ich ihm großen Respekt zollen. Was mir aber dann doch fehlte in dieser direkten Ansprache, war ein Wort für Nastassja Kinski. Sie versucht ja seit Jahren offenbar mit ihm in Kontakt zu kommen und bislang läuft vieles nur über Juristen. Diese Chance hat Wim Wenders gestern verpasst, denn die beiden sollten diese Debatte anführen. Wie gehen wir um mit dem deutschen Filmerbe? Ändern wir es oder ändern wir es nicht? Das war die große Chance, die hat er in meinen Augen etwas verpasst.
Patrick Wilinski über die Verleihung des Deutschen Filmpreises Lola gestern Abend in Berlin. Der französische Soziologe und Philosoph Edgar Morin ist tot. Morin war ein weltweit bekannter Intellektueller und galt als Brückenbauer in Europa. Wie heute bekannt wurde, starb er gestern im Alter von 104 Jahren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Morin als Widerstandskämpfer gegen Nazi-Deutschland und Denker des Jahrhunderts. Er sei die Verkörperung des Humanismus. Geboren wurde Morin am 8. Juli 1921 als Edgar Naum in eine jüdisch-griechische Familie in Paris. Sein erstes Buch erschien 1946 und beschäftigte sich mit Deutschland. Das Jahr Null. Ein Franzose sieht Deutschland, hieß es. Ich habe den Pariser Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte gefragt, was für einen Einfluss Edgar Morin auf das deutsch-französische Verhältnis gehabt hat.
Ein Wohltun, muss man sagen, unmittelbar nach dem Krieg. Er gehörte zu den Franzosen, zu den französischen Widerstandskämpfern, die man alle wiederfindet ab 1945 schon in Baden-Baden. Da ist die französische Militäradministration und da findet man Joseph Rovan beispielsweise, enger Kanzlerberater von Helmut Kohl späterhin, auch ein deutscher Jude, nach Frankreich geflohen. Dort findet man Alfred Döblin, verantwortlich für das Kulturprogramm dieser Besatzungsregierung. Und da findet man Morin, allerdings in der militärischen Verwaltung, denn Morin war als Militär in der Resistance tätig, hatte auch den Leutnantsrang bekommen und hat als Kommunist, auch das ist sehr wichtig, nachdem Stalin gesagt hat, die Hitlers gehen, die Hitlers kommen, aber die Deutschen bleiben. Das heißt, in dem Moment konnte man auch die Deutschen nicht exkulpieren, aber man konnte sich über sie beugen und versuchen, sie in die Staatengemeinschaft wieder einzugliedern. Das wollten ja alle. Und das tut Morin mit diesem Buch, dann auch eben mit dem Segen der Partei, der er noch treu ist, 1945, in diesem Buch über Deutschland und über ein Volk, das eben in einem somnambulen Zustand lebt, wie er sagt, und das man jetzt an die Hand nehmen muss. Und das ist das gewesen, was diese französische Militärverwaltung, zumindest die Namen, die ich eben genannt habe, im Schilde führten. Man kann diesen Leuten nicht dankbar genug sein. Sie hatten eben nicht den Rachegedanken, sondern sie haben gelernt aus dem Ersten Weltkrieg, wenn Frieden in Europa herrschen soll, dann nehmen wir die an die Hand und dann tun wir etwas für die deutsch-französische Versöhnung. Dieses Werk ist ja gelungen.
Als Wissenschaftler hat er sich dann als Wilderer des Wissens selber bezeichnet, hat auch, glaube ich, die Grenzen, Themen der wissenschaftlichen Disziplin Soziologie ein wenig geweitet, verändert, die Arbeitsweise möglicherweise auch. Er hat den Blick auf den Alltag gelenkt, auf die Populärkultur.
Ja, das hat er. Und er hat davon profitiert, dass er einen Sonderstatus hatte als Wissenschaftler. Er hat ja vor allen Dingen publiziert. Er war journalistisch tätig in mehreren Blättern nach dem Kriege und hat dann mit Hilfe von französischen Intellektuellen, bedeutenden Intellektuellen, den Weg ins CNRS gefunden, Centre National de Recherche Scientifique, französisches Max Planck, nennen wir es mal so. Und dort ist er dann als Autodidakt, diesen Titel hat er immer für sich in Anspruch genommen, als Autodidakt aufgetreten und mit einer ungeheuren Wissbegier, mit der Wissbegier des Autodidakten, ist den verschiedenen Wissenschaften sich entwickelt und versucht, diese zusammenzudenken und hat sie auf Objekte gelenkt. Das ist das Besondere an ihm, die in der Tat die zeitgenössische Welt betreffen. Und eines seiner bedeutendsten Bücher war in diesem Zusammenhang in den 60er Jahren entstanden. Das war die Ethnographie des Inlands, der Nähe. Da ist er mit einer ganzen Truppe in die äußerste Bretagne, ins Finistère gefahren, in ein Dorf, das damals noch weitgehend abgeschlossen war von der Modernität, und hat die Ethnographie dieses Dorfes betrieben, den Alltag. Wie leben diese Leute? Was kümmert sie? Was glauben sie? Was wählen sie? Und so weiter. Das war eigentlich der Einstieg für ihn in Beschäftigungsbereiche wie moderne Musik, wie Film. Ich glaube, es gab nichts, was vor ihm sicher war.
Präsident Emmanuel Macron hat ihn heute in den höchsten Tönen gelobt. Er hat sich aber auch engagiert gegen den Algerienkrieg. Er hat Israel kritisiert, schon sehr früh, dass ein anderes Volk unterdrücke, so hat Edgar Morin das formuliert. Das hat ihm in Frankreich sogar ein Gerichtsverfahren eingebracht. Wie sieht man ihn in Frankreich? Ungetrübt?
Ich denke schon. Also diese Geschichte mit seiner Israel-Kritik, die war gewiss etwas überzogen, aber er hat etwas gesagt, was natürlich vielen auf der Zunge liegt, wenn man heute nach Palästina schaut, heute doch hinschaut, was tut die israelische Armee in Gaza? Was tut diese israelische Regierung? Das ist alles andere als schön. Und man stellt sich natürlich die Frage, wie kann ein Volk, das das alles erlitten hat, was ihm angetan worden ist, jetzt auf diese Art und Weise wüten? Das ist nun die Frage, die er gestellt hat. Er hat sie etwas pointierter gestellt, vielleicht auch etwas ungerechter, aber die Frage haben wir alle und man muss eine Antwort darauf geben. Das ist mir aber, glaube ich, jetzt nicht weiter übel genommen worden in der französischen Öffentlichkeit. Edgar Morin ist im Laufe der Jahre, je älter er wurde, immer mehr zu dem unumgänglichen Zeitgenossen geworden, zum Kapitalzeitgenossen. Wenn irgendetwas passierte, was sagt Edgar Morin dazu? Und insofern ist er eigentlich der letzte Vertreter einer typisch französischen Spezies gewesen, des universellen Intellektuellen. Den hatten wir mit Sartre, der sich auch in alles eingemischt hat. Das ist die Definition des Intellektuellen. Er mischt sich ein, steckt die Nase in Dinge, die ihn nichts angehen. Und Morin hat das in ganz besonderer Weise getan, also nicht als spezifischer Intellektueller, der sagt, ich bin Professor und ich sage euch, wo es lang geht, sondern als jemand, der sich als engagierter Mensch in diesem 20. Jahrhundert definierte. Und das war er ja.
Ja, und engagiert hat er sich vor allen Dingen gegen Blutvergießen, gegen den Krieg, sicher auch aufgrund der eigenen Erfahrung. Vor 3 Jahren nach der Vollinvasion Russlands in die Ukraine hat er den Band von Krieg zu Krieg von 1940 bis zur Invasion der Ukraine veröffentlicht. Da erhebt der Humanist die Stimme, und zwar gegen Blutvergießen und die folgenden Traumata. Da war er 101 Jahre alt, also ein Denker bis ins hohe Alter.
Ich denke schon, er ist wach geblieben bis ins hohe Alter und er konnte auf eine sehr lange Kriegserfahrung zurückblicken, immer mit eigenen Positionen, die manchmal überraschen. Im Algerienkrieg war seine Position sehr klar, auf keinen Fall weiteres Blutvergießen und gegen den französischen Kolonialismus. Aber auch, da war er der Einzige, glaube ich, damals, der gesagt hat, pass auf, wir dürfen weder in Frankreich eine Diktatur bekommen, de Gaulle, noch in Algerien. Dort ist es dann passiert. War vielleicht einer der Gründe dafür, dass er damals das berühmte Manifest der 121 Intellektuellen, das Recht auf Ungehorsam im Algerienkrieg, nicht unterschrieben hat. Das ist ganz, zeichnet ihn aus. Das war etwas ganz was anderes.
Jürgen Ritte, der Pariser Literaturwissenschaftler, über den Soziologen und Intellektuellen Edgar Morin, der gestern im Alter von 104 Jahren gestorben ist. Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt und heute hat die AfD, die laut Umfragen derzeit die stärkste Partei ist, ihr Wahlprogramm beschlossen auf dem Landesparteitag. Für die Architektur fordert das Programm einen architektonischen Heimatstil. Tore Stein von der AfD-Fraktion im Landtag sprach schon 2024 vom Degenerativen in der Neuzeit. Die Menschen fänden Gründerzeit- und Jugendstilbauten schön, nicht aber, Zitat, Bausteinkastenarchitektur. Christoph Mein ist Präsident der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern und Architekt in Stralsund. Ich habe ihn gefragt, was man sich vorstellen muss unter architektonischem Heimatstil.
Na, ich denke, es geht gar nicht so sehr um den klassischen Heimatbegriff als um so eine Rückbesinnung, sage ich mal, auf eine wie auch immer geartete Vergangenheit und auf einen Fokus nach dem Motto, schöner ist das, was früher war alles besser. Ich glaube, das geht eigentlich eher um so ein allgemeines Framing. Wir haben erstmal die Überlegung zu führen, was heißt Heimatstil eigentlich? Von 1904, 5 bis in die 50er Jahre haben wir dieses Thema. Und eigentlich ist der Heimatstil ja ein Bestandteil einer Reformbewegung. Wenn man ans Anfang des 20. Jahrhunderts schaut, so würde ich das sehen, ging es eigentlich darum, gerade historisierende Stile zu überwinden. Insofern bin ich auch gar nicht so überzeugt, ob diese Formulierung des Stilanspruchs, der ja eigentlich eher so eine Deutungshoheit beansprucht, muss man ja klar sagen, sich auf konkrete architektonische Diskussionselemente bezieht, sondern eigentlich vielmehr man eben jetzt versucht, Deutungshoheit zu gewinnen und nicht mehr im Diskurs mit der Gesellschaft solche Themen zu erarbeiten.
Die gegenwärtige Architektur ist im Blick der AfD gesichtslos. Sie will zurück in vormoderne Zeiten. Hat sie denn dann nicht vielleicht auch einen Punkt? In der Folge des Bauhaus ist ja schon einiges entstanden, muss man sagen, das den Bauhausstil, sagen wir mal, unglücklich interpretiert.
Also ich glaube gar nicht, dass das so ist. Also ich würde mal für unseren Berufsstand auch in Anspruch nehmen, wenn Sie mit Architektinnen und Architekten zusammenarbeiten, ist Architektur eigentlich nie gesichtslos. Das Problem, was wir gerade im Moment haben, ist, dass es viel mehr Architektur oder viel mehr Gebäude gibt, die insgesamt ohne die Mitwirkung oder ohne die Beachtung kultureller Kriterien entstehen. Und das ist, glaube ich, das Thema Gesichtslosigkeit, dass man sich eben ohne einen vertieften Anspruch an die Gebäudegestaltung mit Referenzen aus früheren Stilen bedient, die aber eigentlich gar nicht adäquat umgesetzt werden mit einer entsprechenden Qualität. Wir sehen ja überall dort, wo wir aktiv Baukultur diskutieren, in Innenstädten mit Gestaltungsbeiräten etc. pp., haben wir baukulturelle Qualität, die auch alles andere als gesichtslos ist. Ich glaube, es geht eigentlich eher dafür darum, wer sind die Player in diesem Spiel und wer sind die Akteure und wie läuft der Diskurs?
Nehmen wir mal die Gebäude, die normalerweise von der öffentlichen Hand errichtet werden. Also zum Beispiel eine Feuerwache, ein Krankenhaus, eine Schwimm- oder eine Sporthalle, eine Schule, eine Polizeistation. Wie lässt sich das umsetzen, das in Stilen zu bauen, die vormodern sind? Kann man einfach die Raumprogramme, die heute notwendig sind, dann mit einer anderen Fassade versehen?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, sage ich mal, die mir so ein bisschen, natürlich auch so ein bisschen, also da kommt man ins Überlegen, wie das gehen kann tatsächlich. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil wir ja heute ganz andere Ansprüche an die Gebäude haben und auch ganz andere Funktionen mit ganz anderen Materialitäten und ganz anderen Anforderungen, zum Beispiel energetischen Anforderungen, auch Nachhaltigkeitsanforderungen umsetzen müssen. Das heißt also, wir haben also heute eine ganz große Vielzahl von funktionalen Anforderungen, die ganz automatisch zu ganz anderen Gebäudesprachen führt, als wir das vor 100 Jahren hatten. Wir können ja nicht einfach versuchen, jegliche moderne, auch technische Architektur oder Funktionen, die wir unterbringen wollen, nachher in historisierende Klinkerkleider zu verpacken. Letztendlich wird es schon an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hängen, dass das nicht möglich ist, einfach so.
Das Ziel der baukulturellen Wende, die die AfD ausrufen möchte, das soll ja mehr Heimat sein, mehr Identifikation. Was kann denn die Architektur und wie dazu beitragen, dass die Menschen sich zu Hause fühlen?
Architektur und Städtebau vor allem haben eine ganz, ganz wesentliche Funktion in diesem Bereich. Natürlich ist es immer eine schwierige Frage, diesen Heimatbegriff zu besetzen, aber selbstverständlich hat Heimat was damit zu tun, sich zu identifizieren. Und da spielt natürlich im 21. Jahrhundert spielen viel, viel mehr Themen wie partizipative Erarbeitung von Konzepten, Leitbildprogramme, also gemeinsame Erarbeitung von Zielen für die gemeinschaftlichen Orte eben eine große Rolle. Wir haben ja im Moment eher das Problem, dass wir sehen, dass die öffentlichen Orte in ihrer Bedeutung eigentlich verschwinden und dass wir uns eigentlich viel mehr wünschen, dass im Diskurs, im demokratischen Diskurs natürlich solche Orte wieder neu verhandelt werden oder diesen Orten wieder eine neue Bedeutung gegeben wird. Wir reden ja von Identitätsverlust sozusagen und ich glaube, das kann man aber heute nicht mehr vorgeben. Ich glaube nicht, dass wir eine Identität irgendwo hinstellen können und sagen können, das ist es, sondern eine Identität muss im 21. Jahrhundert natürlich verhandelt werden zwischen allen Akteuren, die dort teilhaben. Und das sind genau die basisdemokratischen Prozesse, die Baukultur heute kennzeichnen. Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, da geht es um Partizipation, um Mitmachen, da geht es um das Aushandeln von Rahmenbedingungen. Allerdings spielt ganz ehrlich das Land selber als Landesregierung gar keine so vorgebende Rolle. Das sind eher planerische Themen, die auf der Bundesebene verhandelt werden oder eben tatsächlich Dinge, die im kommunalen Diskurs, also vor Ort, zu verhandeln sind.
Die Künstler in Mecklenburg-Vorpommern, die machen sich Sorgen, das haben viele von Ihnen schon geäußert, dass sie nämlich im Fall einer Regierungsbeteiligung der AfD im Land keine Förderung mehr bekommen, wenn sie nicht auf deren Linie einschwenken. Wie besorgt sind denn die Architektinnen und Architekten?
Also ich sage mal, diese Sorge setzte ja voraus, dass es dort etwas zu verlieren gäbe. Und da muss ich leider natürlich für Mecklenburg-Vorpommern sagen, dass wir selbstverständlich Sorgen haben, dass in Zukunft Förderungen an solche Themen geknüpft werden. Aber es ist im Moment leider, muss man sagen, nicht der Fall, dass Förderungen für baukulturelle Projekte ausgereicht werden im Land. Wir sehen uns im Moment damit konfrontiert, dass für baukulturelle Qualität eigentlich eher keine Zeit eingeräumt wird, weil man sagt, das können wir uns im Moment nicht erlauben. Wir müssen nämlich schnell bauen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, vielmehr die Herausforderung als die Frage, dass für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen bestimmte Stile gefordert würden. Wie das gehen soll, auch im europaweiten Vergabekontext, im deutschen Vergaberecht, lässt sich gar nicht denken. Trotzdem müssen wir das Thema natürlich sehr ernst nehmen. Denn wir sehen natürlich, dass ein Gebäude immer vor Ort in seinen Kontext eingefügt werden muss. Und da darf es eigentlich keine vorgefertigten Antworten geben. Das ist sehr problematisch. Wenn das der Fall wäre, dann wären wir wirklich an einer schwierigen Stelle.
Der Präsident der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern über die Architektur im heute beschlossenen Wahlprogramm der AfD im Land. James Ensor hat sich quer zu den Grenzen künstlerischer Techniken und Genre bewegt. Der 1860 in Belgien geborene Künstler beherrschte Ölmalerei und Druckgrafik, die Leichtigkeit der Karikatur und den Ernst der schweren Themen von Leid und Tod. Und so hat sein ungeheuer umfangreiches Werk, die Kunstgeschichte, die Schubladen so liebt, vor eine Herausforderung gestellt. Das notdürftig zusammengezimmerte Image lautete: Maler der Masken. Das Kunstmuseum Villa Zanders im Bergisch Gladbach weitet nun das Bild und zeigt Radierungen unter dem Titel James Ensors Fantastische Welten. Anja Reinhardt war dort und ist mit der Museumsdirektorin Ina Dinter durch die Ausstellung gegangen.
Oh, was ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
Es wäre eine eigene Ausstellung wert, Menschen vor Bildern von James Ensor zu fotografieren. Es wird gestaunt, wie es Ina Dinter bei der ersten Begegnung mit James Ensor auch ergangen ist. Oder geschmunzelt, ungläubig geschaut, manchmal auch sich angewidert weggedreht. Eine Radierung mit dem Titel »Die schlechten Ärzte« zeigt das Handwerk einiger Quacksalber und seine Folgen. Dem Patienten hängt das Gedärm aus dem Bauch, der Sensenmann streckt schon eine Hand nach ihm aus. Mittendrin die planlose Ärzteschaft, bewaffnet mit Riesenspritzen und anderem Gerät. Am unteren Bildrand ist zu lesen, Patient Z ins Jenseits befördert, nichts eingenommen.
Seine ganze Kritik, die beruht schon auch auf einer tiefgreifenden Empathie mit Menschen, die er hatte. Er war natürlich ein Einzelgänger, ein Solitär, aber das lag ja auch daran, dass ihn niemand verstanden hat.
James Ensor bewegte sich recht unbefangen zwischen allen Genres, was im Vergleich der über 100 Druckgrafiken in der Villa Zanders deutlich wird. Die Karikatur beherrschte er ebenso gut wie die Verbeugung vor den Großen der flämisch-niederländischen Kunstgeschichte. Wenn er an Pieter Bruegel, Rembrandt oder Rubens anknüpfte, dann zeigte er sich als Meister der Technik.
Um sich ganz gezielt in eine niederländisch-flämische Traditionslinie zu stellen, als deren Erneuerer er sich wiederum dann selber auch stilisiert hat. Zu Recht auch gewissermaßen, aber trotzdem war das von ihm auch eine ganz bewusste Setzung. Deswegen hat er sich auch mit bestimmten Vorbildern auseinandergesetzt. Rembrandt in Auseinandersetzung mit dem Licht, aber auch Bruegel, die Motivik, die flämischen Feiern, die Kirmes bei der Windmühle beispielsweise ist da ein Beispiel, das den Einfluss da sehr gut zeigt.
Meint Museumsdirektorin Ina Dinter. Wie bei Bruegel sind die Menschen so klein, dass ihre Vergänglichkeit und ihr oft sinnfreies Treiben durch das Verhältnis zum Raum unausgesprochen unterstrichen wird. Dass Ensor nichts Menschliches fremd war, zeigte er in einer notizblockgroßen Radierung, die drei Paare in verschiedenen Liebesphasen zeigt. Zuerst frisch verliebt, dann schon gesetzt und zum Schluss im Zoff. Da hilft auch keine Paartherapie mehr. Ein anderes Werk mit dem Titel »Der Pisser« zeigt einen Mann in Rückansicht, der den Werktitel in die Tat umsetzt. Ensors Kommentar auf Kunstkritiker, die ihn viele Jahre lang entweder verrissen oder ignoriert hatten.
Ensor hat das sehr, sehr stark mitgenommen und das ist auch ein Grund, warum er der Kunstkritik immer sehr skeptisch gegenüberstand sein Leben lang und es später auch, als er dann sehr, sehr große Erfolge hatte und die Kritik ihn gefeiert, vielleicht nicht verstanden, aber gefeiert hat, dass er sehr verletzlich war, auch seine neue Kunst öffentlich zu zeigen.
Auf die ätzende Kritik der frühen Jahre reagierte James Ensor mit der Selbststilisierung als Sonderling, als Solitär. Diese Spezies findet sich natürlich auch in seinem Werk immer wieder, durchaus mit Liebe dargestellt. manche seiner Abzüge hat er koloriert. In der Villa Zanders hängen sie teilweise neben ihren Zwillingen in Schwarz-Weiß und der Vergleich ist durchaus erkenntnisreich. Denn mit der Farbe kommt die Bedeutung des Lichts für Ensor stärker zum Tragen. Die Bilder, oft nur postkartengroß, bekommen eine ganz andere Wirkung als die Schwarz-Weiß-Abzüge.
Er hat ganz unterschiedliche Arten der Kolorierung angewandt und teilweise sind es ganz zarte Linien, leichte Höhungen nur, teilweise sind es auch vollflächige, quasi kleine Gemälde, die er da geschaffen hat. Er hatte Spaß daran, das merkt man auf jeden Fall. Er hat selber auch seine kolorierten Radierungen sehr hoch eingeschätzt.
Ina Dinters Beschäftigung mit James Ensor dauert schon viele Jahre, was der liebevoll und extrem kenntnisreich kuratierten Ausstellung anzumerken ist. Vermutlich wäre sie ohne die Expertise der Direktorin nicht zustande gekommen, denn die Drucke stammen aus einer Privatsammlung in Ostende. Ein echter Glücksfall, nicht nur für Fans des belgischen Künstlers. Denn wer wissen will, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist, wie nah Normalität und Groteske bisweilen auch der Abgrund beieinander liegen, der sollte sich James Ensors fantastische Welten in Bergisch Gladbach ansehen.
Im Museum Villa Zanders in Bergisch Gladbach, James Ensor. Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjavski beginnt mit der Debatte um die Zukunft des Kennedy Centers in Washington. Da gibt's eine neue Wendung.
Das Washingtoner Kulturzentrum wurde im Dezember in Trump Kennedy Center umbenannt. Zudem soll das Haus im Sommer für 2 Jahre wegen Renovierung geschlossen werden. Beides hat nun der zuständige Bezirksrichter gekippt. Demnach könne das Kennedy Center nicht ohne ein Gesetz des Kongresses umbenannt werden. Innerhalb von 14 Tagen muss Trumps Name von allen Schriftzügen verschwinden. Für die geplante Schließung fehle eine sorgfältige und ergebnisoffene Prüfung, hieß es. Donald Trump schrieb als Reaktion auf seiner sozialen Plattform:
Er habe ja nur tun wollen, was er am besten könne, nämlich dieser Institution wieder auf die Beine zu helfen, materiell, finanziell und künstlerisch. Und wenn er das nicht dürfe, dann habe er jetzt auch keine Lust mehr auf dieses, Zitat, sinnlose Unterfangen.
Donald Trump will nach der juristischen Niederlage die Kontrolle über das Kennedy Center an den Kongress übergeben. Die Republikaner haben eine knappe Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Das Tauziehen um das Kulturzentrum könnte also weitergehen. International bekannt wurde sie 1987 mit ihrer Videoinstallation Les Armes d'Acier, zu Deutsch Tränen aus Stahl, auf der 8. Documenta in Kassel. Die Rede ist von der belgischen Fotografin und Videokünstlerin Marie-Jo Lafontaine. Sie wurde 1950 in Antwerpen geboren und machte zunächst unter anderem monochrome Textilarbeiten aus schwarzen Baumwollschnüren. Später wurden Fotografien und vor allem Videos zum Kern ihres Werkes. Über die Verführungskraft des Mediums Bild sagte sie einmal:
Es ist eine Verführung, ne? Das ist wie Kino, wenn man ins Kino geht oder Theater, das ist alles verführerisch. Man ist in einem face à l'image, man ist gegenüber das Bild. Und was ist das Bild? Welche Fälschung hat das? Oder ist es falsch oder ist es eine Wahrheit?
Sagte Marie-Jo Lafontaine. Sie war in den 90ern Professorin an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und erhielt 1995 den Kunstpreis der Stadt Darmstadt. Wie das Auktionshaus Lempertz und das französische Museum Musée de Flandre, wo derzeit eine Ausstellung der Künstlerin zu sehen ist, mitteilten, ist Marie-Jo Lafontaine am Donnerstag im Alter von 75 Jahren gestorben. Als Filmeditorin von zahlreichen renommierten Kinofilmen hat sich Marsha Lucas in Hollywood einen Namen gemacht, unter anderem mit diesem. Viele Kultszenen im Weltraumabenteuer Star Wars, Krieg der Sterne hätten es ohne Marsha Lucas nicht auf die große Leinwand geschafft. Von ihr seien entscheidende Impulse für die Filmhandlung gekommen, weil ihre Einschätzung für ihren früheren Ehemann und Regisseur George Lucas großes Gewicht hatte, hieß es. Zusammen mit 2 Kollegen bekam sie als Cutterin von Krieg der Sterne den Oscar. Weitere einflussreiche Filme der 70er Jahre, an denen sie in der Postproduktion mitgewirkt hat, sind unter anderem New York, New York und Taxi Driver von US-Regisseur Martin Scorsese. Wie jetzt bekannt wurde, ist Marsha Lucas am Mittwoch gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinawski. Vielen Dank. Die Wahl von Wolfgang Kubicki zum FDP-Vorsitzenden, Kritik an Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und die Sperrung der Brenner-Autobahn. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.